Heldenstadt,
der Leipzig-Podcast. Guten Tag, guten Abend, guten Morgen, hallo und herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern in nah und fern. Hier sind's der Guido und der Daniel von Heldenstadt.de.
Ja, wir haben uns wieder zusammengefunden an einem trüben Abend, 16 Grad draußen heute, Daniel, war das geil.
Wahnsinn, ja, der Frühling hat sich blicken lassen in der Stadt.
Super, super.
Und wir haben gedacht, das ist genau das Richtige, um nochmal wieder zu podcasten, über alles zu reden, was uns gerade so unter die in die Finger gekommen ist in Sachen Leipzig, Popkultur, Netzkultur, Kultur, alles Mögliche, ihr wisst schon, so die Themen, die uns halt interessieren. Dazu trinken wir wie immer ein Softdrink unserer Wahl. Bei mir ist das heute klassisches Medium Mineralwasser. Bei dir?
Hallo. Ich habe auch eine Wasserleitung hier in die Wohnung verlegt, habe mich dort einfach mal bedient. Das Wasser wurde gefiltert und bereitgestellt und durch die Leitung gepumpt. Und ich muss sagen, das ist heute, mal einen Schluck nehmen hier.
Ist gut, ja.
Gar nicht so schlecht.
Steigen wir gleich ein in das Aufregerthema oder in eines der Aufregerthemen der letzten Wochen. Immer mehr gedeckte Tische in Leipzig bleiben leer. Gastronomen beschweren sich, dass eine neue Unsitte um sich greift, nämlich die Unsitte, dass immer mehr Menschen in Leipzig sich einen Tisch bestellen bei der Kneipe, sagen, wir kommen heute Abend zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünft und würden gerne um 20 Uhr was essen und dann kommen die nicht.
Ohne abzusagen, einfach so.
Ohne abzusagen, einfach so, Tisch bleibt leer. So, und manche Kneipen sagen, sie haben dazu wirklich Umsatzeinbußen so von 8-10%, wenn also so von 100 Gästen irgendwie sich 20 nicht blicken lassen. Das ist schon empfindlich. Das ist eine ganze Menge. Und jetzt gibt es wohl auch die ersten Kneipen in Leipzig, die sozusagen Vorkasse einführen. Das heißt also, du zahlst bei der Anmeldung einen gewissen Grundbetrag. Mhm. Und der wird dann verrechnet mit deiner Rechnung, die du dann tatsächlich hast, einfach damit die eine gewisse Sicherheit oder ein Druckmittel haben, dass die Menschen in die Kneipe kommen.
Heißt dann wahrscheinlich, dass telefonisch Vorbestellen dann auch nicht mehr möglich ist. Da muss man persönlich in der Kneipe vorbeikommen und das Ding anzahlen. Auch unpraktisch. Da leiden ja alle drunter.
Na, oder du machst irgendwie online was mit PayPal oder so und ja, komisch ist es trotzdem. Ne? Früher hat man halt einfach angerufen und gesagt, wir kommen und man ist gekommen. Also ich denke, das ist ja, glaube ich, nicht nur in der Gastrobranche so. Ich ahne, das ist Teil eines neuen Verständnisses von so Dienstleistungen. So nach dem Motto, ich habe uns da mal was reserviert. Ob wir dann da hingehen oder nicht, gucken wir mal später oder so.
Ob das auch bei Arztterminen oder bei Behörden oder bei irgendwelchen Beratungsstellen auch so ist, dass da einfach Termine gemacht werden und da wird einfach ohne abzusagen in den Wind geblasen?
Mit Sicherheit. Also bei Behörden erlebst du es doch selber ständig. Ich weiß nicht, wenn du mal so eine Nummer gezogen hast im Bürgeramt und wenn du siehst, wie viele Nummern da durchrauschen einfach. Ja, das geht sogar schon am Bahnhof los, wenn man in diese DB Info-Dingsi da geht, da muss man auch eine Nummer ziehen. Manche machen dann wahrscheinlich so 10 Nummern auf Vorrat, so Hauptsache ich komme bald dran oder so und dann gehen sie erstmal irgendwie noch was essen und dann verstreichen die Nummern halt. Ich meine, das ist in dem Fall natürlich was Angenehmes für die Leute, die warten müssen, aber in so einem Fall, stell mal vor, du machst deinen Laden auf, du weißt, dort abend kommen 20 Leute und dann kommen nur 5.
Nervt mich immer, wenn ich irgendwo hingehe und dann sind die Plätze alle schon reserviert und dann...
Richtig.
Das ist eben so schwierig mit den Reservieren. Läden, die richtig gut laufen, die nehmen oft schon gar keine Reservierung mehr an, weil sie da halt Umsatzeinbußen machen, weil der Tisch ist ja besetzt. Ne? Wenn du Kunde um 19 Uhr reserviert hat, dann verlegst du da ab 17.30 Uhr nichts mehr, weil du ja nicht sicher sein kannst, ob die Leute dann schon gegangen sind und aufgegessen haben.
Ja, aber wie willst du das machen, wenn du mal mit einer Gruppe von 5, 6 Freunden irgendwo was trinken willst? Und nicht dich auf gut Glück, keine Ahnung, auf so einer Kneipenmeile wieder Kali oder sowas, gehen wir halt in die nächste, sondern wirklich mal irgendwo sitzen willst und reden willst oder sowas, dann musst du ja eigentlich vorbestellen. Mhm. Ich finde das auch eine schöne Einrichtung, ehrlich gesagt, zu wissen, ich komme in irgendein Restaurant, in dem es mir gefällt und ich kriege genau dort den Platz, den ich brauche oder so. Ich finde das ja eigentlich cool.
Mehrheit leidet unter den wenigen, die es halt einfach.
Ja, im Grunde ist es das. Also ich wüsste jetzt auch nicht noch viel mehr dazu zu sagen. Ich habe keine andere Botschaft, als zu sagen, Leute, wenn ihr was vorbestellt, geht halt einfach hin. Das ist den ganzen Wirten gegenüber lieb und fair und vor allen Dingen auch gegenüber den Gästen, die nach Hause geschickt wurden und euretwegen halt in eine andere Kneipe mussten.
Da kommt mir glatt eine Idee für ein Startup, eine App, bei der man reservieren kann. Und die Anzahlung gleich leisten kann.
Das gibt's bestimmt schon.
Wenn nicht, gebt mir was ab, falls ihr das jetzt hört und gleich ein Startup aufzieht.
Reservierer oder so.
Reserviru.
Reservator.
Naja.
Reservu. Ja, das ist gut.
Nun denn.
Falls ihr euch wundert, wir haben heute ganz leicht beide so ein bisschen so eine verfrühte Frühjahrsmüdigkeit, ne? Irgendwie in dir ist das auch drin. Die Sonne hat uns heute so ein bisschen lahm gespielt.
Ich krieg meinen Mund kaum auf heute.
Ja. Aber vielleicht auf einen Schluck von unserem wunderbaren Wasser nehmen.
Vielleicht sollten wir auch einfach mal tagsüber podcasten, nicht immer so halb spät in der Nacht.
Das ist auch eine Idee und nicht spät in der Nacht, ja, das ist natürlich auch möglich. Egal, lass uns zum nächsten Thema kommen, was uns heute auf der Hand liegt. Und zwar ist Ende Februar der Monitoringbericht Wohnen 2018 in der Stadt Leipzig erschienen. Und bei uns ist ja immer mal so das ganze Thema Stadtentwicklung und wo geht's hin mit Leipzig und was kommt nach dem Hype und so ein Thema. Und da hat uns natürlich auch dieser Bericht ein wenig interessiert. Im Grunde sagt er aber nicht viel Neues, das muss man auch sagen. Ich zitiere mal. Leipzigs Wohnungsmarkt entwickelt sich dynamisch. Mit den Einwohnerzahlen steigen die Nachfrage und die Zahl der Baugenehmigungen. Auch der Leerstand sinkt und die Mieten steigen überall nach oben. Ganz egal, ob du jetzt bei Luxuswohnungen bist oder bei einfach normalen Wohnungen. Das ist wohl überall so und auch in nahezu allen Stadtteilen. Also ich kann dir hier mal ein paar Zahlen raushauen. Im Jahr 2017 sind in der Stadt 1000, und ich runde mal auf, 1700 neue Wohnungen entstanden. Damit gibt es insgesamt in Leipzig als Wohnangebot 336.800 Wohnungen. Mhm. Heißt das jetzt, das sind die Wohnungen, also die auch bezogen sind, ne, logischerweise. Klar. Mhm. Weil ansonsten gäbe es ja viel zu viele Wohnungen, richtig. Allein neu gebaute Mehrfamilienhäuser, vorzugsweise in der Innenstadt, brachten 800 Wohnungen. Ja gut, das ist alles.
Mit den Zahlen kann ich eigentlich gar nicht anfangen.
Es gibt viele neue Wohnungen, ja. Das ist erstmal der Fakt. Die Miete, die ist ja viel spannender. Ja. Die durchschnittliche Miete ist zwischen 2013 und 2017 um über 10% gestiegen. Mhm. Und zwar auf 5,62 Euro pro Quadratmeter. Weißt du aus dem Kopf, was der Quadratmeter kostet?
Mein Quadratmeter? Das verdränge ich jeden Monat erfolgreich. Ernsthaft.
Nee, weil ich könnte es jetzt nicht sagen bei mir. Also ich weiß, was ich an Miete zahle, aber ich wüsste es nicht auf einen Quadratmeter runtergerechnet.
Eigentlich ist es jedem Leipziger zurzeit wirklich zu empfehlen, einfach nicht umzuziehen, weil ich glaube, das ist so eine Neuvermietung, reißt so ein richtig großes Loch in die Kasse rein. Weil da habe ich habe den Artikel vorhin auch mal überflogen, aber in meiner Müdigkeit schon wieder die Hälfte vergessen. Bei den Neuvermietungen ging es ganz schön bergauf in den letzten 5 Jahren. Teilweise bis zu 25%, oder?
Auf 6,59. Also das ist also empfindlich weit über diesem Durchschnitt. Und zwar innerhalb von ein paar Jahren von 5,2 auf 6,9 auf 6,5 im Durchschnitt. Das heißt, das ist eine Steigerung von 25%. Könnte man jetzt, ohne dass man unseriös ist, also quasi sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr ein paar Jahre in Leipzig wohnt und einen halbwegs okayen Mietvertrag habt und euch heute entscheidet, wir ziehen um, und ihr wollt in eine Wohnung ähnlichen Standards, dann kann es sein, dass ihr ein Viertel mehr zahlen müsst.
Ja.
Na, das ist, glaube ich, zulässig, das zu sagen.
Wenn man auch so ein bisschen schaut auf die einschlägigen Immobilienportale, dann, ich schlag mich jetzt wach, warte mal. So geht's nicht weiter. Das ist, glaube ich, auch, wenn man auf die einschlägigen Immobilienportale guckt, dann kann man das auch erahnen, weil man so Wohnungen so sieht mit 60 Quadratmetern und dann dafür irgendwie so 600 Euro zahlen darf, dann.
Ja, ja. Das deckt sich aber auch so ein bisschen mit meiner Wahrnehmung. Ich habe ja das Gefühl, zurzeit wird, also, oder man sieht ja immer nur diese Leuchtturmbauprojekte, ne? Ja. Also bei mir hier um die Ecke, das ist irgendwie so ein nachhaltiges Wohnen mit Solardach und mit Bio-Lehm und mit allem drum und dran.
Das werden doch fast 16 Euro.
Ja, bald. Und damit werden die aber auch unverhohlen, dass man hier besser wohnt, ne? So nach dem Motto. Also das,
ja, da finden sich immer Leute.
Das glaube ich auch.
Die treffen sich dann halt auch alle in ihrem Stadtteil irgendwann, ne? Du siehst halt diese starken Unterschiede zwischen den einzelnen Vierteln, die schälen sich immer mehr raus in Leipzig, ja.
Und weil die alle so schön und so teuer wohnen, gehen sie nicht mehr in die Kneipen, sondern reservieren nur noch dort und gehen da nicht mehr hin.
Oder haben halt riesengroße Wohnzimmer oder riesengroße Balkone, genau. Terrassen.
Man trifft sich dann dort.
Ich war neulich in Kleinjocha spazieren.
Oh,
da sind ja teilweise nicht mal Namensschilder an den Häusern.
Wie soll man sagen, Kleinjocha ist jetzt sowas wie so ein bisschen fancy-schmancy wohnen oder was? Ich bin da sehr selten.
Das ist die Ecke hinter der Rödelstraße Richtung Kleingartenanlage.
Ich weiß, wo das ist. Ich will nur wissen, ob's da den Leipziger Geldadel hinzieht.
Ich glaube schon. Also der Adel ist dort schon. Da ist nichts mehr. Da kann man auch nichts mehr bauen. Das ist alles zugepflastert. Und das sind dort.
Kleinjocha,
ja. Nette Häuser.
Hat man nicht auf der Karte, ne?
Denkt man gar nicht. Nee, das ist ein bisschen versteckt. Da kommt man auch nicht so. Der Schleusiger Wege braust so dran vorbei. Da gibt's auch kein Durchgang. Durchgangsverkehr. Da muss man schon hinwollen.
Ja, schau mal, wie wohnen die Reichen?
Rockefellerhausen. Grüße an euch, falls ihr in Kleinschocher wohnt.
Kannst du mir sagen, was Kappungsgrenze bedeutet?
Kappungsgrenze?
Es ist nicht die Mietpreisbremse, ne?
Kannst du es auflösen?
Die Kappungsgrenze wird nämlich in diesem Mietbericht, in diesem Wohnbericht auf 15% abgesenkt. Mhm. Und das soll wiederum die Möglichkeiten für Mieterhöhungen begrenzen. Mhm. Das verstehe ich aber nicht.
Bin ich auch kein Anwalt.
Okay.
Ich habe auch die Mietpreisbremse nicht so richtig kapiert, muss ich zugeben.
Na, die Mietpreisbremse heißt ja, dass du in einem bestimmten Zeitraum einen bestimmten Prozentsatz an Miete nicht übersteigen darfst. Du darfst also, glaube ich, in manchen Orten, ich nehme es erstmal fiktive Zahlen, innerhalb von 5 Jahren darf die Miete nicht insgesamt um 30% steigen und pro Mieterhöhung dürfen es nicht mehr als 10% sein oder so. Das ist die Mietpreisbremse.
Ist ja, wenn du 1.000 Euro Miete zahlst, 100 Euro, 10% auch jetzt... Führt das zum Ziel? Ich weiß nicht, aber naja.
Naja, das ist halt doch auch schon ordentlich Geld, ja, freilich. Mhm. Und ansonsten, ja, wollen die auch weiterhin natürlich darauf achten. Das waren dann so die städtischen Lippenbekenntnisse, die man aber natürlich auch, glaube ich, ernst nehmen sollte. Dass die auch weiterhin versuchen, mit so einem Programm Leipziger Freiheit fürs Wohnen oder so heißt es, wollen die einfach sicherstellen, dass es genug Sozialwohnangebote in Leipzig gibt. Und da steht natürlich hier eine wichtige Rolle, spielen auch städtebauliche Projekte wie der Bayerische Bahnhof und der Eutritscher Freiladebahnhof. Und das ist so krass, wie das gerade losgeht. Die sind in einem Tempo unterwegs. Ich weiß, dass die noch ein paar Jahre brauchen, bis das fertig ist, aber man denkt, jeden Moment geht's da los. Also die machen gerade alles platt, was da so an alten Industriebrachen und Bahnhofshallen und was weiß ich stand. Da war so eine Bowlingbahn, die ist jetzt komplett dem Erdboden gleich, eine völlige Mondlandschaft und man sieht so die ganze Dimension, wie nah das eigentlich am Hauptbahnhof dran ist, ne? Und wie groß das Areal dann doch ist. Tja, und da soll quasi in den nächsten Jahren einfach mal 3.000 neue Wohnungen stehen.
Ne? Im Bayerischen Bahnhof habe ich jetzt letztens auch wieder einen Artikel drüber gelesen, wer da alles baut und wem da die Wohnungen gehören werden, zu großen Teilen. Das sind auch so große deutsche
Wohnungskonzerne.
Und da wird, das ist, wenn man sieht, wie die ihre Erträge steigern jedes Jahr, mit welchen Tricks die arbeiten und so weiter, da willst du doch auch nicht einziehen.
Ja, aber wahrscheinlich ist das so, dass ab einer gewissen Größe nur noch eine bestimmte Art von Playern in Frage kommt für solche Wohnprojekte. Das kannst du dann als mittelständische Immobilienbude, mittelständisch ist gut, aber so, du weißt, was ich meine, ne? So als mittelgroße, kann sich das wahrscheinlich kaum leisten. Und auf der anderen Seite, die sprechen ja die Zahlen eine eindeutige Sprache, offensichtlich wird ja Wohnraum gebraucht und das ist nicht so, dass jetzt hier der totale Mega-Leerstand ist, in bestimmten Sektoren wahrscheinlich schon, aber gerade dieses etwas noblere Wohnen, mir scheint, da gibt es noch viel Luft nach oben und da ist das Angebot noch gar nicht so gedeckt, wie wir denken.
Ich werde zwar jetzt wacher, aber ich kriege immer schlechtere Laune. Haben wir noch ein schönes Thema?
Lass uns das Thema wechseln. Was glaubst du, hat die Stadt Leipzig als Parole ausgegeben, wenn es um den Anteil des Radverkehrs am gesamten Verkehr geht? Wie viel Prozent soll der Fahrradverkehr im Jahr 2030 in Leipzig ausmachen? Also in 12 Jahren.
25%.
Fast 23%.
Yes.
Sehr gut. Du hast den Artikel gelesen, oder?
Das ist schon lange her.
Nein, finde ich hochinteressant. Also die haben halt quasi ausgegeben, dass in diesem ganzen Zuge von Nachhaltigkeit und weg vom Auto hin zu gesünderer Stadt und so weiter, soll eben perspektivisch ein Viertel des gesamten Verkehrs der Stadt auf dem Fahrrad passieren. Und dazu würde ja passen, dass man den immer zahlreicher werdenden Fahrradfahrern, die es tatsächlich auch gibt, bessere Parkmöglichkeiten zum Beispiel einräumt, rund um den Hauptbahnhof. Und das ist ein Riesenaufreger, gerade in der Fahrradszene. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie so Biker, die hier ständig über Stock und Stein huscheln, sondern
die Fahrradfahrer.
Die ganz normalen Fahrradfahrer, die womöglich aber eben auch mit dem Fahrrad zur S-Bahn fahren und dann dort weiterfahren. Und
da geht es nicht um mehr Fahrradbügel?
Nee, es gibt eine Petition, die einfach sagt, ey Leute, die Fahrradbügel am Hauptbahnhof, es werden immer mehr Fahrräder, die Bügel bleiben gleich oder werden weniger, es wird ständig geklaut. Wir wollen ein Parkhaus, also so eine Art Fahrradparkhaus mit ein paar Stellplätzen und das war jetzt...
Warum nicht mal ein Parkhaus für Fahrräder, wo es doch für Autos so viele gibt?
Absolut, aber scheinbar tut sich die Stadt damit wahnsinnig schwer. Es gibt eine Petition oder gab eine Petition eines jungen Fahrradfahrers, der gesagt hat, hier kann ja wohl nicht sein. Aber alle Möglichkeiten, die man so durchspielt, wenn ich das richtig überschaue, sind alle nur so halbgar. Also es gibt wohl ein Konzept für ein Parkhaus, das würde aber 1 Million kosten und das liegt gerade auf Eis. Und
mit so einer Fahrradparkgarage lässt sich wahrscheinlich auch nicht so viel Geld verdienen wie mit Autofahrern.
Das wahrscheinlich ja. Du kannst wahrscheinlich
Fahrräder parken mal womöglich sogar noch umsonst.
Glaubst du, dass Fahrradfahrer gewillt wären, für ihren festen Stellplatz Geld zu bezahlen?
Also ein Euro am Tag oder so, wenn du ein gutes Fahrrad hast, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass das einige bezahlen möchten.
Jedenfalls hat jetzt die Stadt irgendwie gesagt, also grundsätzlich sind sie wohl für Gespräche offen für das ganze Thema Fahrradparkhaus sozusagen. Es soll jetzt an diversen S-Bahn-Haltestellen noch mehr Fahrradboxen geben. Das kenne ich nur aus kleineren Städten. Das ist wirklich so, stell dir vor, du fährst in so einen Müllcontainer rein, aber das ist dann so eine Stellfläche für Fahrräder. Mhm. Und ansonsten überlegen die etwas kleinere Parkmöglichkeiten auf der Gleisebene, hier Gleis 1 bis 5, da wo es zur S-Bahn runtergeht am Hauptbahnhof. Da soll wohl oder da könnte man wohl was hinbauen, was zumindest so für ein paar hundert Fahrräder irgendwie helfen würde. Aber alles irgendwie so ein bisschen halbgar, das ist wohl die Kritik daran. Mir fällt das regelmäßig auf, wenn ich am Hauptbahnhof bin und du wirklich gerade an der Westseite durch diesen Dschungel von Fahrrädern dich da so durchnavigieren musst. Das ist halt echt, das ist glaube ich für die Fahrradfahrer doof, weil die natürlich dann irgendwie ihr völlig zugeparktes Fahrrad daraus fischeln müssen. Dann ist das alles nicht wettergeschützt und so. Also ich kann den Leidensdruck schon verstehen von den Fahrradfahrern, das muss ich sagen. Ja. Warst du mal in Münster?
Nee, noch nicht.
In Münster gibt es ja ein unfassbares, direkt am Bahnhof ein Parkhaus für Fahrräder, genau so ein Ding. Und das ist ich weiß gar nicht, ob da 2000 reicht oder so. Also das ist ein Anblick, den hast du so noch nicht gesehen. Münster ist ja ohnehin so eine Fahrradstadt durch die Studenten. Und das siehst du wirklich so ein Rad an das nächste. Die hängen da so drin quasi. Das ist also doch nicht mal nur eine Stellfläche. Und wirklich, das hört nicht auf. Also das hat mich sehr beeindruckt, weil das ist halt eine Sache, die du aus unseren Orten oder Städten nicht kennst. Und das ist aber so eine Sache, die dir sofort auffällt, wenn du in Münster bist, wie sehr diese Stadt auch auf Fahrrad getrimmt ist oder so. Also das ist schon ganz, ganz, ganz beeindruckend. Also falls du da mal hinkommst, guck mal am Bahnhof in die Fahrradgarage.
Falls ich da mal hinkomme, dann nehme ich mein Fahrrad mit.
Dann genau. Und dann kannst du da rumfahren, genau. Wollen wir noch unser nächstes Thema machen? Kannst du noch?
Lass es uns versuchen.
Du kannst noch versuchen. Kaffee, nee, war nur ein Buzzword, damit du wach wirst. Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben offensichtlich eine Sicherheitslücke bei ihren Abo-Karten, wo irgendwelche Bösewichte Geld abgezockt haben von unschuldigen Bahnfahrern quasi.
Ja, da bin ich drauf aufmerksam geworden durch einen LVZ-Artikel. Da scheint sich wohl eine Leserin gemeldet zu haben. Bei den LVB gibt's ja so einige Rabattangebote, unter anderem die sogenannte Aboflex-Kundenkarte. Das heißt, du bezahlst eine Monatsgebühr, die liegt, glaube ich, bei 6,90 Euro oder so.
Irgendwie so, ja.
Und für diesen Abopreis hast du die Möglichkeit, dir rabattierte Tickets zu kaufen. Also kriegst du nochmal irgendwie 50% Rabatt oder so auf, sagen wir mal, weiß nicht, so eine Stundenkarte oder so. Diese Abo-Karte, diese Aboflex-Karte, die beantragst du bei den Verkehrsbetrieben und gibst denen quasi so eine Lastschriftvollmacht. So, das funktioniert so. Du bekommst dann von denen diese Karte, gehst dann damit entweder an die Verkaufsstellen und holst dir da dann ein rabattiertes Ticket oder ziehst dir quasi eine aus dem Automaten, in den du da so kontaktlos auflegst.
Genau, und du brauchst halt kein Bargeld, sondern du hast das quasi, du brauchst die Karte, kannst dir dein vergünstigtes Ticket holen. Ist wahnsinnig, wahnsinnig convenient für dich als Bahnfahrer, ne?
Und wie bei einer Handyrechnung wird es dann monatlich von deinem Konto abgezogen, automatisch. Und wenn dir mal deine Aboflex-Karte gestohlen wird und ein Krimineller 20, 30 Tickets damit verbilligt holt und die weiterverkauft, dann landet das dann automatisch auf deiner Rechnung und wird automatisch von den Verkehrsbetrieben abgebucht. Das heißt, diese Abokarte ist nicht durch eine PIN oder irgendeine andere Verifizierungsmöglichkeit gesichert. Jeder, der diese Karte in die Hände bekommt, kann damit für sich, so viel er möchte, an rabattierten Karten erwerben. So, das also war bisher nach oben offen und nachdem jetzt das ein bisschen durch die Presse ging, haben die LVB ihre Geschäftsbedingungen dahingehend geändert, dass dir, wenn du für mehr als 300 Euro im Monat Karten kaufst, wird erstmal die Karte gesperrt. Ne? Da ist erstmal so ein Deckel oben drauf. Und die zeigen sich da wohl auch relativ kulant, aber es ändert ja nichts daran, dass die Karte halt einfach so ein bisschen freiwillig mit deinem Konto macht. Also 300 Euro sind mal eben vogelfrei.
Das ist schon krass. Also ohne Frage, das ist eine Sicherheitslücke, die doof ist und die man irgendwie beheben sollte. Und wenn es nur irgendwie eine PIN oder irgendwas ist, die man vielleicht ja doch eingeben muss. Aber was ich mich gefragt habe, ist, wo ist denn dieser Schwarzmarkt für Tickets? Also wo kriegst denn du solche Tickets los?
Das habe ich mich auch gefragt. Vielleicht im Internet irgendwo.
Gibt es da was im Darknet vielleicht, von dem wir nichts wissen? Die dunkle Seite der Leipziger Verkehrsbetriebe oder so. Aber wäre eine PIN eine Lösung? Also könnte man an den Automaten, doch, da kann man ja Zahlen eintippen, also kann man da auch Ziffern irgendwie so.
Aber kontaktlos wird es, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Es ist auf jeden Fall, es ist nicht direkt eine Sicherheitslücke. Es hat einfach ein kleiner Skandal, dass es halt einfach nicht bedacht wurde. Vielleicht
ja, wie willst du es anders machen?
Wenn ich meine
normale Kreditkarte verliere, ist doch das gleiche Problem.
Ich weiß auch nicht, wie das in anderen Städten ist. Ich glaube, die LVB haben wir auch schon genug getrollt diesen Monat. Ich hatte noch so ein anderes Problem, das hatte ich über Twitter. Und zwar twittern die ja über ihren LVB-Direkt-Account die Verkehrsmeldungen in Leipzig, gerade so die Störungsmeldungen. Das ist immer ganz interessant. Da weißt du auch irgendwie, ob du mit dem Auto gerade nicht durch kannst oder was irgendwie, wo es immer ab und zu mal hakt und so. Und das machen die automatisiert über irgendein Tool. Und das war immer so, dass bis vor einem Jahr, glaube ich, konnte man bei Twitter nur 120 Zeichen absetzen.
Genau, 140. Das war ja das ursprüngliche Ding.
140 Zeichen, genau. Und wenn eine Verkehrsmeldung länger war, dann gab es halt so einen kleinen abgekürzten Link an der Meldung dran. Und die hat dann auf, glaube ich, den Facebook-Eintrag oder auf die Website der LVB geführt.
Ah ja.
Mittlerweile, seit einem Jahr, glaube ich, lässt Twitter 280 Zeichen zu. Das heißt, jede Verkehrsmeldung der LVB würde wahrscheinlich ohne weiteres da einfach reinpassen, in einen Tweet. So. Aber dieses Tool bleibt weiterhin auf 140 Zeichen
begrenzt. Na klar, begrenzt. Das hat mir die mal einer programmiert vor ein paar Jahren und da war nicht absehbar, dass Twitter mal irgendwann dieses Alleinstellungsmerkmal aufweicht oder erweitert.
Aber ein Jahr, so. Daniel, ein Jahr.
Naja.
Ich habe Sie schon vor einem Jahr darauf hingewiesen, via
Darf
Twitter.
Ich und gesagt, sagen, ja? ich glaube, in der Prioritätenliste der Probleme, die LVB haben, ist, glaube ich, der Twitter-Account für die paar hundert Twitterer. Also nichts gegen Twitter, du weißt, wie gerne ich auch auf Twitter bin, aber das ist, glaube ich, in der...
Denk an diese
polnischen XXL-Bahnen, ja? Die sind auch seit einem Jahr in Betrieb oder länger und machen immer noch nicht das, was sie sollen.
Tja.
Also ich denke in der Priorität, in der Aufgabenliste ist selbst dieses Abo-Flex-Problem, von dem du gerade gesprochen hast, ich glaube, selbst das ist wichtiger als... Die fucking Tweets.
Das wichtigste Problem, das größte Problem beim LVB sind, glaube ich, zurzeit, dass sie irgendwie nach Fahrern suchen. Neulich stand wieder irgendwo drin, dass sie jetzt in Serbien suchen.
In Serbien? Die suchen sich aber auch immer interessante Länder raus, ne? Spanien, Serbien, wahrscheinlich.
Ja, alles so Länder, wo es nicht so gut läuft.
Nee. Alles so Länder, wo man bestimmte Fahrskills braucht, glaube ich, ne? Also, wo viele Serpentinen und.
Ja, ihr fahrt schon auf die italienischen. auf die italienischen Busfahrer hier.
Sehr schön. Mein Lieber, ich hab noch zum guten Schluss einen kulturellen Tipp oder ein Ratschlag vom Daniel, dem Umsichtigen. Ist dir die Kapelle Tokotronic bekannt?
Natürlich, wem nicht?
Ich glaube, es gibt durchaus junge Menschen, die nicht kennen oder so. Tokotronic waren für mich immer das große Feindbild in den 90ern, weil ich die voll doof fand als Kind, ich gebe es ehrlich zu. Und inzwischen haben sie sich aber so ein bisschen zumindest meinen Respekt erspielt und ich verstehe sehr, sehr gut, warum viele Menschen diese Band lieben, das kann ich nachvollziehen, auch wenn ich jetzt nicht Hardcore-Fan bin. Mir wurde aber nur zugeflüstert, dass sich die Karten für das Tokotronic Open-Air-Konzert in Leipzig im Geiserhaus auf der Parkbühne in Eutritsch, die sollen sich wohl sehr, 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 sehr gut verkaufen. Also falls ihr Tokotronic-Fans seid und sie auf einer kleinen, kuscheligen Bühne mit nur so vielleicht 1000 anderen Leuten sehen wollt, dann würde ich bald zuschlagen.
Oh, warte mal kurz, bleib mal dran. Da habe ich was für dich, warte.
Du hast was für mich? Was ist das denn?
Hörst du es?
Hast du Karten?
Karten für Tokotronic.
Du bist echt Tokotronic-Fan.
Na, warte, ich erzähle dir gleich was dazu.
Ja, ich kann dir auch was. Ich hab auch noch eine schöne Tokotronic-Geschichte als Rausschmeißer.
Ich habe Tokotronic zum ersten und bisher auch zum letzten Mal vor ziemlich genau 20 Jahren oder 21 oder 22 Jahren gesehen. Und zwar in Potsdam bei einem Open Air.
In deinen frühen Teenie-Jahren.
Ich weiß nicht mehr, ob es Waschhaus war oder Lindenpark. Das ist schon zu lange her. Das war so ein Festival, da sind auch Fettes Brot aufgetreten.
Ah ja.
Und ich glaube, das war echt ganz nett. Und Tokotronic damals, das war ja da nochmal so ein bisschen... Ja,
das war ja noch so
Instrumente haben sie erst während ihrer Karriere spielen gelernt.
So, ja. Ne? Ja, okay.
Jogginganzug, Seitenscheitel, da hatte noch keiner graue Haare und so. Das war ganz okay.
Ja?
Irgendwann hat es dann mit dieser, im Jahr 2000, mit dieser K.O.-OK-Phase, das war dann irgendwie dann nicht mehr meins, ein bisschen rausgewachsen. Das letzte Album, was jetzt vor anderthalb Jahren, glaube ich, schon erschienen ist, das fand ich sensationell. Und mich hat immer von Tokotronic-Konzerten hier in Leipzig abgehalten, dass es so eine Ü40-Party geworden ist.
Ja, klar.
Alle Leute, die seit 10 Jahren schon nicht mehr gesehen hast, in irgendwelchen Clubs, weil sie halt wegen Kindern keine Zeit mehr haben, stehen da halt in einer Reihe und wiegen so fröhlich vor sich hin.
Natürlich.
Das wird ja auch bei großen Bands immer schlimmer im Laufe der Jahre, dass halt das Publikum, wenn sie sich nichts Neues erspielen, immer älter wird. Und die dann tatsächlich nur noch auf die alten Sachen abfahren. Das ist wie bei Depeche Mode, bei den alten Sachen gehen sie steil. Und das ist dann meistens auch ein bisschen eine traurige Veranstaltung.
Telefon. Ich glaube, du kriegst Besuch.
Moment. Okay. So, weiter geht's. Wir müssen den Podcast zu Ende führen.
Genau,
okay. Kennst du noch schnell mit einer kleinen Tokotronic-Geschichte?
Meine kleine Tokotronic-Geschichte. Wie gesagt, ich hatte immer das Gefühl, in den 90er Jahren stand ich so auf die anderen Bands, die halt ihre Instrumente beherrscht haben und die wiederum von der Tokotronic-Fraktion doof gefunden wurden, so Selig und Nationalgalerie und so. Und für mich waren Tokotronic immer die Leute, lernt doch erstmal eure Instrumente spielen, bevor ihr dieses Geschrammel macht. Und ich finde eher so im Spätwerk, dachte ich so, Mensch, die können ja doch was. So, ne, das, also, so war mein Bezug zu den Herrschaften.
Das Frühwerk klingt, auch wenn man es heute hört, unerträglich.
Ist sehr anstrengend.
Die Produktion, das ist sehr anstrengend.
Beruhigt mich sehr, dass du das als Fan
Nein, die ist mäßig Schrammel produziert. Das ist auch für die heutigen Hörgewohnheiten schwer zu kapieren. Das ist wie mit Radiohead. Das ist heute auch nicht
mehr. Ja, die wollten das ja aber unbedingt auch so. Das war ja so Parolenzeugs. Ne? Hier so Michael Ende, du hast mein Leben zerstört oder so. Ja. Ich habe die letztes Jahr in Berlin am Bahnhof gesehen. Das haben die sich alle zu viert oder zumindest drei waren es von denen standen. Also ich wurde am Bahnhof rausgelassen von einem Kumpel und neben uns haben sich versucht, diese vier langen Schlackser aus Hamburg in so einen Mietwagen, so ein Cityflitzer hier, den man sich nimmt, um in Berlin hin und her zu fahren. Und die hatten sichtlich Probleme, diese ihre langen Körper, während ich meinen barocken Körper aus dem Auto rausgewuchtet habe, haben die versucht, ihre Spargelkörper in ein Auto hineinzuwuchten und dachte ich mir so, Mensch, selbst bei sowas sind sie eben nicht ganz inkognito, weil ich, der ich nicht mal Fan bin, habe sie sofort erkannt und dachte, aha, Tokotronic sind in der Stadt.
Also ich wollte noch sagen, zu Tokotronic, wenn die Schwarzmarktpreise ordentlich in die Höhe schießen, dann lasse ich vielleicht doch noch mit mir reden.
Ah,
okay. Und noch an dem Abend was mit Netflix.
Und du legst noch ein Abo-Flex-Wochenticket für die LVB obendrauf, genau, wie ich dich kenne. Sehr schön.
So,
das
gut,
war's.
Also,
das war's schon wieder. Entschuldigt, dass wir ein bisschen gebraucht haben, bis wir in die Gänge gekommen sind heute. Aber manchmal ist es so. Genießt die ersten Frühlingssonnenstrahlen. Schreibt uns eure Meinungen zu Themen wie Parkhäusern, Reservierungen oder. Und wenn es ein Tokotronic-Lieblingszitat ist.
Lasst uns ein paar Bewertungen da.
Oh ja, bitte.
In einschlägigen Portalen. Empfehlt uns weiter. Retweetet oder teilt uns auch mal bei Facebook. Wir sind bei Instagram und bei Twitter sind wir so voll so die Influencer.
Ja.
Twitter läuft, Twitter ist cool.
Twitter läuft
und
gut.
Facebook kriegen wir irgendwie nicht hin. Facebook haben wir irgendwie aber nicht mehr verstanden.
Ich habe das wieder gehört von so einem Profi aus den Medien, der hat gesagt, Facebook ist jetzt schon wieder tot, die haben schon wieder den Algorithmus geändert, noch mehr in Richtung private Nachrichten. Das Problem ist halt, dass keiner mehr privat was bei Facebook postet und keiner will sich mehr beschallern lassen von diesen ganzen Corporate-Scheiß. Ne? Also du kriegst ja nur noch Angebot hier, Aussage da.
Ein TikTok-Account, das wäre es vielleicht mal für uns beide.
Genau.
Daniel, es war mir eine
innere City-Tunnel-Durchfahrt in Richtung Eutritscher Freiladebahnhof.
Wunderbar. So, damit einen wunderschönen Tag, Abend, gute Nacht und was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.